Vielen Dank, Lobpreisteam. Total cool. Wer von euch war in den letzten Wochen im Urlaub? Irgendwo? Okay, die Hälfte war stärker im Urlaub vertreten als ihr, okay. Der ein oder andere, wer von euch, die jetzt im Urlaub waren, die waren jetzt in letzter Zeit am Meer? Okay, auch, oh wow, ja, alles klar, die Hälfte, krass. Also wenn du öfter ins Meer möchtest, einfach auf der Seite hinsetzen, irgendwie gibt es da einen Zusammenhang. Im Neuen Testament, da gibt es viele Stories am Meer und ich möchte heute auch über eine Sache erzählen, die am Meer stattgefunden hat. Ihr seht übrigens, da wollte ich bloß noch darauf hinweisen, das ist wir haben keinen technischen Defekt, sondern wir haben hier Schnüre durch den Beamerweg. Wir haben noch einen anderen Mieter hier im Nachbarschaftshaus, das ist eine Theatergruppe, Carpe Diem, und die spannen hier die Schnüre. Das ist nicht irgendwie der neueste Schrei, Schnüre zu spannen vor der Leinwand, aber ihr könnt alles erkennen und sehen. Einer der besten Freunde von Jesus war Petrus. Petrus war so ein Typ, der hat ein ganz großes Herz gehabt, genauso große Klappe. Der war so drauf, dass er oft erst geredet hat und erst dann nachgedacht hat. Vielleicht kennst du das auch, dass du dich was sagen hörst und dann denkst du dir, interessanter Gedanke, da sollte ich noch mehr drüber nachdenken. Und so war der Petrus drauf. Der hat einfach sein Herz auf der Zunge getragen und hat oft einfach Sachen rausgehauen, die die Bibel bereichern. Und Petrus, der hat sich nicht in einem Gottesdienst bekehrt oder auf irgendeinem Jugendcamp oder irgendwo in der Sonntagsschule oder im Rallyeunterricht. Ich glaube, das passiert ganz selten. Der hat sich auf einem Boot bekehrt. Und ich möchte euch heute die Story erzählen und ein bisschen darüber nachdenken mit euch zusammen, über die Story, wo Petrus sich im Boot bekehrt. Als Petrus Jesus zum ersten Mal getroffen hat, da hat er ein ganz krasses Wunder gleich am Anfang erlebt. Ich werde euch das jetzt nicht alles, die ganze Story erzählen. Könnt ihr gerne nachlesen im Lukas-Evangelium Kapitel 5. Und Jesus tut so ein krasses Wunder und hier setzt dann der Predigttext ein. Lukas 5, die Verse 8 bis 11. Während die Technik noch kämpft, werde ich es euch einfach vorlesen, kein Problem. Als Simon Petrus das krasse Wunder sah, warf er sich vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ihm und allen, die bei ihm im Boot waren, war der Schrecken in die Glieder gefahren, weil sie solch ein krasses Wunder erlebt hatten. Doch Jesus sagte zu Simon, der später Petrus heißen sollte, du brauchst dich nicht zu fürchten. Von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Da zogen sie das Boot an Land, ließen alles zurück und folgten ihm nach. Ich liebe die Geschichte. Es gibt ganz viele Geschichten, die ich liebe in der Bibel, aber das ist definitiv auch eine davon. Wie Petrus Jesus erlebt. Jesus tut ein Wunder und er sagt, ey krass, geh fort von mir, wir passen nicht zusammen. Und Jesus sagt, hab keine Angst. Du wirst ein Menschenfischer sein. Und dann gehen sie an Land, sie lassen alles hinten zurück und folgen Jesus nach. Haben wir eine PowerPoint? Ah ja, wunderbar, perfekt. Klasse, da geht es bloß hier vorne nicht, alles klar. Christsein beginnt mit einer Entscheidung, aber Christsein ist keine Entscheidung. Christsein ist viel mehr. Christsein ist Nachfolge, Jesus nachfolgen oder ganz platt auf Deutsch gesagt, Jesus nachlaufen. Und das ist für mich ganz persönlich eine zentrale Frage, gerade in Sommerferien, wenn ich viel Zeit habe, auch nachzudenken. Mich bewegt die Frage ganz konkret, was ist Nachfolge, wie funktioniert Nachfolge, wie kann ich Beziehung mit Jesus leben, wie geht das, wie sieht es praktisch aus? Das frage ich mich Tag und Nacht und manchmal denke ich, ich habe eine Antwort und manchmal denke ich wieder, ich habe gar keine Ahnung, wie das gehen soll. Jesus nachfolgen, Jesus hinterherlaufen, wie macht man das? Klar, Bibel lesen, logisch. In eine Gemeinde gehen und da Teil von der Gemeinschaft zu sein, in Gottesdienst gehen, logisch. Beten, auf jeden Fall, das ist Teil der Nachfolge, aber das kann noch nicht alles sein. Und An manchen Tagen kommt mir so vor, als hätte ich überhaupt gar keine Ahnung, wie ich das machen kann. Vielleicht geht es dir auch so, dass du nicht so richtig weißt, wie das gehen soll, einem Unsichtbaren nachzufolgen. Die Leute, die vielleicht ein bisschen älter sind und Filme mögen, vielleicht kennt ihr den Film mit James Stewart, Mein Freund Harvey. Wer hat den Film schon mal gesehen? Okay, 2, 3, 4. Es ist die Story von diesem Mann, der einen unsichtbaren Freund hat, und zwar das riesengroße Kaninchen Harvey. Ja, und nur er sieht dieses Kaninchen und er läuft so durch die Gegend und er läuft mit seinem Freund Harvey durch die Gegend, kein anderer sieht es. Und manchmal kommt mir das so vor als Christ, ich versuche irgendwie so einem unsichtbaren Freund nachzulaufen, aber ich habe gar keine Ahnung, wohin und wie das gehen soll. Und das ist heute die Frage, die wir uns angucken wollen. Wie geht es eigentlich? Für die Jünger Jesu damals, vor 2000 Jahren, da war Nachfolge ein ganz wörtlich zu verstehender Begriff, nämlich Jesus nachzulaufen. Sie sind mit Jesus zusammen durch die Gegend gezogen. Jesus voraus und die Jünger mit ihm zusammen, ihm hinterher. Die sind Tag und Nacht mit dem zusammen gewesen. Für mindestens 3 Jahre waren die mit ihm mehr oder weniger rund um die Uhr unterwegs. Die haben ihm zugehört, sie haben von ihm gelernt, was er ihnen beigebracht hat. Sie haben geguckt, was er macht und haben ihn immer besser kennengelernt. Das hat Nachfolge für die Jünger vor 2000 Jahren bedeutet. Aber was ist mit Nachfolge für uns heute? Wie sieht es aus? Behalte dieses Bild von den 12 Jüngern und den 120, die noch irgendwo außen rum waren, die mit Jesus durch die Gegend gezogen sind, mal im Hinterkopf. Weil ich glaube, das ist schon ein ganz zentraler Punkt, wenn wir uns fragen, was Nachfolge bedeutet. Es ist viel mehr als Kirchensteuer zu bezahlen oder einmal die Woche irgendwo aufzutauchen. Nachfolge und Christsein ist viel mehr, als sich einfach nur an irgendwie welche Regeln zu halten, die irgendjemand aufgestellt hat und als christlich gelabelt hat. Nachfolge ist mehr. Nachfolge heißt vor allem Beziehung mit Jesus. Nachfolge ist Beziehung mit Jesus. Beim Leben mit Jesus geht es nicht in erster Linie um irgendeine Religion. Die meisten Menschen glauben, Christsein ist vor allem Religion. Bei Jesus geht es nicht um Religion in erster Linie, sondern vielmehr um eine Person. Und diese Person ist Jesus Christus selbst. Christsein ist nicht irgendwie Teil einer organisierten Geschichte zu sein, von irgendeiner organisierten Religionsgemeinschaft. In erster Linie geht es bei Nachfolge darum, mit Jesus Beziehung zu leben, Gemeinschaft zu haben mit Jesus. Ich bräuchte mal 2 Freiwillige hier vorne auf der Bühne, 2 Rampensäue. Wer wird sich trauen? Ihr müsst nichts Schlimmes machen, ihr müsst nichts sagen, ihr müsst euch einfach nur kurz hinstellen und ein bisschen bewegen. 2 Freiwillige. Oh, ja, Willi, komm vor, ich wusste es. Und die Barb, komm. Applaus für die beiden. So, kommt mal hier nach vorne. Willi, vielleicht hast du es noch nicht gewusst, du bist jetzt erstmal für eine Weile Jesus, okay? Und du stellst dich mal bitte dahin. Und Barb, du bist, tata, Barb. Alles klar? Gut, also, wir haben die beiden jetzt hier als Beispiel für uns alle. Also, für jeden von uns gilt, dass wir in irgendeiner Beziehung zu Jesus stehen. Die Bibel spricht davon, dass wir in der Regel eher mal von Natur aus in einer schlechten Beziehung zu Jesus stehen. Das heißt, die Konstellation in unserem Leben sieht wie folgt aus. Jesus steht hier, vielleicht kannst du dich da hinstellen, dann sieht man dich besser. Genau, du guckst in Richtung Barb, weil du die Barb ziemlich cool findest, genau. Und Barb hatte eine Zeit in ihrem Leben, wo sie mit dem Rücken zu Jesus stand. So, das ist, was die Bibel beschreibt als unser Zustand als Menschen, als Sünder, die vor Gott nicht gerecht dastehen, sondern ein Problem mit Jesus haben, keinen Bock auf Jesus haben und sagen, Jesus brauche ich nicht. Und was wir in der Bibel lesen, die ganzen Geschichten im Neuen Testament, das sind alles Geschichten, wo etwas passiert ist, und zwar folgendes. Ich darf dich mal kurz am Kopf anfassen, Barb. Diese Menschen haben sich zu Jesus hingedreht. Das, was wir vorhin in dem Bibeltext gelesen, gehört haben, ist, dass Petrus zuerst abgewandt von Jesus war, festgestellt hat, ich bin ein Sünder, und gesagt hat, hey, geh weg von mir, Jesus, du bist zu krass für mich. Und Jesus hat gesagt, hey, hab keine Angst, dreh dich um zu mir. Das deutsche Wort dafür ist Bekehrung. Und wenn das geschehen ist, wenn auf einmal diese Zuwendung zu Jesus geschehen ist, ist auf einmal Beziehung möglich. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal auf einer Hochzeit wart, aber selten ist es so, dass Braut und Bräutigam, du bist jetzt mal die Braut, ich bin der Bräutigam, dreh dich mal rum, dass die so da stehen. Ja? Sondern die stehen immer, also sie sollen eigentlich so stehen, ja? Aber meistens überkommt es sie und sie stehen irgendwie so und wenden sich einander zu. Das liegt daran, dass Beziehung etwas zu tun hat mit Zuwendung, mit Hinwendung zu einer Person. Und so ist es auch mit unserer Beziehung zu Jesus. Das heißt, wenn wir Jesus nachfolgen wollen, dann müssen wir uns zu Jesus hinwenden. Das ist der erste Schritt. Das ist, was Petrus in dem Boot gemacht hat. Und der zweite Schritt ist Nachfolge. Das heißt, wenn Barb gesagt hat, hey, ich will Jesus nachfolgen, dann ist der nächste Schritt, ich laufe ihm hinterher. Vielleicht könnt ihr das gerade mal kurz demonstrieren. Jesus, du läufst vor und Barb läuft mal hinterher. Okay, mach das mal. Ja, die sind am Anfang ihrer Beziehung, das ist jetzt alles noch nicht so spritzig, aber man sieht schon, da passiert was. Ja? Also Jesus läuft voraus, Barb läuft hinterher. Vielen Dank, Dankeschön. Und immer, du kannst dich wieder hinstellen, Barb, du stellst dich mal dahin. Und immer, wenn wir uns entscheiden, na, ich habe jetzt keinen Bock auf Jesus, ich sündige jetzt, ich mache irgendwas, wovon ich weiß, dass es falsch ist, dann drehen wir uns weg von Jesus, wir brechen diese Beziehung ab und sobald wir Buße tun und sagen, Jesus, es tut mir leid, drehen wir uns wieder, du hast es raus, drehen wir uns wieder hin zu Jesus. Ah, wunderbar. Sünd- und Bußprofi, okay. Das ist also, was passiert in der Bibel. Wir sehen, wie Menschen, die Jesus abgewandt waren, sich ihm zuwenden, ihm nachfolgen, ihm nachlaufen. Vielen Dank an euch, Applaus und ihr dürft einfach jetzt mal nach unten. Jesus voraus, ganz wichtig. Genau. Ja, wir üben noch ein bisschen. Christsein heißt, Jesus hinterherzulaufen. Ganz wörtlich, ihm hinterherlaufen, uns ihm zuzuwenden und ihm hinterherlaufen. Und das finde ich auch genial am Christsein, dass es nicht einfach so ein langweiliges Leben ist, wo man so eine ewig lange Latte an Regeln hat, die man abarbeiten muss und so eine To-Do-Liste für jeden Tag, damit man ein guter Christ ist, sondern es geht um Beziehung mit dem Schöpfer der Welt. Beziehung mit dem, der für uns den Weg freigemacht hat zu Gott. Das ist mega genial. Wenn du dich für Jesus entscheidest, gewinnst du einen Freund, der dich nie im Stich lässt. Und nicht für einen Satz an Regeln, die du befolgen musst, damit du in den Himmel kommst. Nachfolge ist Jesus nachlaufen. Und damit gewinnt unser Leben extrem viel. Wenn du ein Herz hast, das regiert wird von der Liebe Gottes, dann strahlt es in dein ganzes Leben aus. Wenn du in einer intakten Beziehung mit Jesus Christus, mit Gott, dem Vater, Sohn und Heiligen Geist lebst, dann wird dein Leben ein erfülltes Leben sein und ein Abenteuer. Jesus nachzufolgen ist das Genialste, was es gibt. Petrus war bis dahin Fischer. Ist cool. Aber was er danach erlebt hat, ist mega, mega viel cooler gewesen. Also, Nachfolge heißt Beziehung mit Jesus, aber nicht nur Beziehung mit Jesus. Ja, wir hocken nicht einfach nur daheim auf der Couch und gucken mit Jesus zusammen Netflix-Serien, sondern da ist noch ein bisschen mehr. Nachfolge heißt auch, das alte Leben zurücklassen. Wenn wir in unserem Predigtext gucken, dann sehen wir Folgendes. Was haben die gemacht? In unserem Predigtext steht, da zogen sie die Boote an Land. Das müsst ihr jetzt nicht machen. Ja? Es gibt ja eh nicht so viele, die hier ein Boot haben. Und ließen alles zurück und folgten ihm nach. Die bekehren sich zu Jesus, sagen, hey Jesus, krass, du bist Gottes Sohn. Wir lassen alles zurück und folgen dir nach. Wenn du Jesus nachfolgen willst, dann musst du Dinge zurücklassen. Du kannst nicht gleichzeitig in zwei Richtungen gehen. Erinnert euch an das Bild von eben. Wenn hier Jesus steht und ich stehe hier, ich kann nicht hin zu Jesus laufen und weg von Jesus laufen. Das geht für ein paar Zentimeter gut und irgendwann fängt es an weh zu tun und es tut mir schon der Oberschenkel hier weh. Und wenn ich das weitermache, dann müssen wir einen Krankenwagen rufen. Das geht nicht. Sondern wenn ich mich entscheide, Jesus nachzufolgen, dann muss ich Dinge hinter mir zurücklassen. Nicht alles. Ja, du darfst immer noch jeden Morgen Müsli essen zum Beispiel. Ist total okay. Ja? Du musst nicht alles aufgeben in deinem Leben. Nutella ist auch in Ordnung für manche Leute. Ich, für mich nicht. Und du musst, wenn du in seine Richtung gehst, Dinge zurücklassen. Umkehr zu Jesus bedeutet immer Richtungswechsel. Wenn du ein Leben als Sünder lebst, als jemand, der von Gott nichts wissen willst, kannst du nicht einfach noch Jesus mit an Bord nehmen und in die gleiche Richtung weitergehen. Sondern du musst in die andere Richtung laufen, zu Jesus hin. Du lässt Dinge zurück. Ich möchte dich heute Morgen herausfordern, wenn dich Dinge in deinem Leben abhalten davon, mit Jesus Christus zu gehen, Jesus nachzufolgen, seinen Willen zu erforschen und ihm gehorsam zu sein, dann fordere ich dich heraus, diese Dinge über Bord zu werfen. Petrus hat sich in einem Boot bekehrt. Später ist er mal selbst über Bord gegangen, ist ein paar Meter gelaufen. Wirf Dinge, die zwischen dir und Gott stehen, über Bord. Entscheide dich nicht heute, das irgendwann zu tun, sondern ich fordere dich heraus und lade dich ein, diese Entscheidung heute zu treffen, Dinge zurückzulassen. So zwei Punkte, finde ich, sind so Dinge, die uns am stärksten zurückhalten von der Nachfolge. Das eine sind Gewohnheiten und das andere sind falsche Prioritäten. Gewohnheiten und Prioritäten, wenn wir die in den Griff kriegen, dann fällt es uns leichter, Jesus nachzufolgen. Keine Ahnung, was deine schlechten Gewohnheiten sind. Vielleicht bist du ein Zombie, ein Smartphone-Zombie. Und du läufst den ganzen Tag, ich war letzte Woche in Paris und es ist wirklich gefährlich, wenn Leute den ganzen Tag auf ihr Smartphone gucken, die rennen dich einfach um. Vielleicht bist du den ganzen Tag an deinem Handy und du bist den ganzen Tag im Internet und vielleicht vergeudest du deine ganze Zeit damit, dich über irgendwas zu informieren, was keinen Menschen je was gebracht hat. Ja, vielleicht bist du den ganzen Tag dran an Bildschirm und du hast überhaupt keine Zeit mehr, Jesus nachzufolgen. Oder deinen Mitmenschen zu dienen. Überhaupt erstmal Nächstenliebe zu leben, weil du komplett mit dir und deinem Bildschirm zufrieden bist. Vielleicht ist das diese schlechte Gewohnheit. Vielleicht fährst du dir täglich total den Müll rein und es vermüllt deine Gedanken, vermüllt dein Herz, vermüllt deine Seele. Ich möchte gar nicht drauf eingehen, was das jetzt alles sein könnte, weil ich keinem irgendwelche Internet-Tipps geben möchte, wo er heute vorbeischauen sollte. Oder vielleicht sind es deine Prioritäten, vielleicht sind deine Prioritäten falsch und deine Prioritäten halten dich davon ab, Jesus nachzufolgen. Vielleicht sind Wohlstand und Sicherheit so deine Prioritäten, nach denen du dein Leben ausrichtest. Wir sind in Deutschland, wo jeder eine Versicherung für alles hat. Vielleicht ist das für dich die Sache, die dich daran hindert, Jesus nachzufolgen. Sicherheit aufzugeben, Wohlstand abzugeben. Vielleicht ist es aber auch einfach deine Angst und dein Image. Und du hast Angst davor, dass Leute dich auslachen. Ich habe gestern im Internet eine Reportage geguckt, da ging es um junge Anhänger einer Partei, die nicht sehr populär ist in Deutschland, aber in den letzten Jahren relativ viele Prozente geholt haben. Und die haben davon gesprochen, dass sie an der Uni gemieden werden von ihren Altersgenossen und dass sie geschnitten werden und dass ihnen ins Gesicht gesagt wird, mit dir, seit ich weiß, zu welcher Partei du gehörst, will ich mit dir nichts mehr zu tun haben. Und ich dachte mir, ey krass, das ist eigentlich auch das, was Jesus seinen Nachfolgern versprochen hat, dass das passieren würde. Hast du Angst davor, dass Leute keinen Bock mehr auf dich haben, bloß weil sie wissen, dass du Christ bist? Vielleicht fordert dich Gott heute heraus, ein bisschen mutiger zu sein und dich mehr an ihn zu hängen und an das, was Beziehung mit dir und ihm ausmacht, als an dein Image. Ich habe letztens auf Facebook mit einem Freund diskutiert über eine Frage, die sehr strittig ist, ging es um Sexualmoral. Und ich bin befreundet auch mit Arbeitskollegen an der Schule. Und ich habe jetzt diese Woche ein paar Kollegen gesehen und eine Kollegin hat so gesagt, ey, du bist auch ein ganz schön verklemmter Spießer. Und das hat mich erstmal geärgert und gewurmt, weil ich bin absolut nicht verklemmt und ich bin kein Spießer, okay? Und ich habe mich geärgert darüber, habe mir gedacht, sollte ich vielleicht auf Facebook irgendwie vorsichtiger vorgehen, dass nicht die Leute irgendwie abgestoßen sind von meinen Ansichten. Und dann habe ich mir gedacht, was? Ist doch Quatsch. Ja? Wenn mein Glaube Ecken und Kanten hat für Leute, dann ist es okay. Ja? Ich möchte treu Jesus nachfolgen und nicht treu mein Image pflegen als cooler Typ. Vielleicht ist es dran für dich. Vielleicht sind es deine Karrierepläne. Und du musst vielleicht runterschrauben, deinen Job reduzieren und stattdessen vielleicht dich irgendwo einbringen. Muss nicht in der Gemeinde sein. Kann christliche Pfadfinderarbeit sein oder diakonische Arbeit in der Stadt. Was steht zwischen dir und Jesus? Du musst Dinge zurücklassen. Was hält dich davon ab, Jesus treu nachzufolgen, ist die Frage für dich heute Morgen. Schmeiß es über Bord. Wenn dich was runterzieht, Dinge, die uns Spaß machen, ziehen uns trotzdem runter. Kennt ihr das? Ja? Ich hab voll Bock auf was, aber ich weiß auch, das zieht mich runter. Und oft gewinnt einfach das, ich habe Bock drauf. Und danach weiß ich, jetzt zieht es mich wieder runter. Ich fordere dich heraus, lass diese Dinge hinter dir, selbst wenn sie dir Spaß machen in dem Moment, wo du sie tust, lass es hinter dir, wenn es zwischen dir und Jesus steht. Weil wenn du diese Dinge zurücklässt, dann wirst du nicht ein armes Leben führen, du wirst ein sehr, sehr viel reicheres Leben führen. Wenn du Jesus nachfolgst, dann wirst du nicht einfach ein armer Typ sein, der auf alles verzichten muss, sondern du wirst ein erfülltes Leben mit dem Herrn des Universums leben. Dein Alltag wird gefüllt sein von Abenteuer, von Gegenwart Gottes. Amen. Dein Gewinn ist größer als dein Verlust. Und das kriegst du nicht hin, indem du dich super gut disziplinierst und einfach dein Leben änderst. Das kriegst du hin durch die Gnade Gottes in deinem Leben. Gott verändert Herzen, Gott verändert Menschen, Gott verändert Lebenswege. Aber Jesus-Nachfolge ist auch mehr als einfach nur Dinge zurückzulassen. Sonst wären wir eine ganz normale Religion. Gib das auf und dann hast du das verdient bei Gott. Das ist in allen anderen Religionen so. Darum geht es nicht. Du bist nicht ein besserer Christ, ein besserer Mensch, wenn du einfach Dinge aufgibst. Aber es ist Teil des Deals. Nachfolge heißt aber auch Jesus nachahmen. Vor 2000 Jahren lief Jesus körperlich hier auf der Erde rum, hat Staub aufgewirbelt, im übertragenen und im wörtlichen Sinne. Und seine Jünger, seine Freunde, seine Schüler sind ihm nachgelaufen, 3 Jahre lang mit ihm durchs Land gezogen, Tag und Nacht zusammen. Mit dem genialsten Typ überhaupt. Also Jesus war wirklich krass drauf und richtig cool drauf. Dieses Nachfolgen, das bestand damals aus 3 Gs für die Jünger. Die haben 3 Gs gehabt. Ich stelle sie euch kurz vor. Die sind gelaufen, sie haben gelauscht und sie haben gemacht. Das war Nachfolge für die Jünger Jesu. Sie haben Beziehung gelebt mit Jesus, sie haben ihr altes Leben zurückgelassen und dann haben sie Folgendes gemacht. Gelaufen, gelauscht, gemacht. Und das möchte ich einfach für dich anregen. Dass du ganz nah dran bist und mit ihm läufst. Dass du nach seinem Willen forschst, nach seiner Stimme hörst und lauschst. Und dass du guckst, hey, was hat er gemacht? Und es dann auch machst. Wie sieht es ganz praktisch aus? Ich finde es wirklich schwierig, einem Unsichtbaren nachzufolgen. Ich bin Mann. Ich weiß, es gibt auch sehr beziehungsfähige Männer. Aber ich bin so ein typischer Mann. Ja? Mir fällt es nicht so leicht, so über meine Gefühle zu sprechen. Für mich ist eher wichtig, dass ich eine Frau habe wie die Jessie, die mir dabei hilft, Beziehungen zu pflegen und auch einfach offen mit meinen Fehlern umzugehen und so weiter. Aber für mich ist es nicht so leicht. Das heißt, für mich ist es schon manchmal schwierig, einfach mit Menschen eine intakte Beziehung zu führen. Wie um Himmels Willen soll ich es schaffen mit einem Unsichtbaren? Ich weiß nicht, ob du das jemals so gedacht hast. Ich finde es unheimlich herausfordernd. Ich hoffe für keinen, dass es so herausfordernd ist wie für mich, aber ich hoffe, dass ihr versteht, was ich sagen will. Ich finde es schwierig, aber es gibt, glaube ich, ein paar Punkte, die ich euch als Tipp mitgeben kann, die hilfreich sein können. Wie macht man das im Jahr 2017? Jesus nachfolgen. Wie kann ich mit Jesus ganz praktisch laufen? Hier der erste Punkt. Mein Vorschlag. Sprich jeden Tag mit Jesus und bitte ihn, führe mich, Jesus, führe mich durch diesen Tag. Fang deinen Tag mit Jesus an und sag ihm, dass du ihn brauchst und dass du möchtest, dass er dir vorangeht. Das ist mega hilfreich. Oder stelle ihm immer wieder die folgende Frage. Jesus, was möchtest du, was ich jetzt tun soll? Wenn du in irgendeine Situation kommst, überleg dir nicht, wie komme ich am besten raus, sondern frag, hey Jesus, was willst du jetzt von mir? Und das Coole ist, dass Jesus immer wieder auch spricht. Okay. Also bitte ihn, dich zu führen, bitte ihn, dir zu zeigen, was du von ihm willst. Für mich braucht es meistens einen Zaumpfahl, mit dem er winkt. Aber das Coole ist, dass Gott das tatsächlich tut. Er winkt mit einem Zaumpfahl. Du bist nicht zu doof oder zu schwerhörig oder zu blind, um Jesu Stimme zu hören. Wenn du ihn darum bittest, wird er zu dir sprechen. Jesus sagt, meine Schafe kennen meine Stimme und sie folgen mir nach. Okay, wie kann ich ihm besser lauschen? Ich meine, das ist jetzt wirklich kein krasses Geheimnis. Aber ich glaube, es ist wichtig, lies die Bibel. Wenn du Jesu Stimme lauschen möchtest, dann schlag die Bibel auf. Ich habe gestern ein Video geguckt von John Piper und der Titel war, auf Deutsch übertragen, sag nicht, dass Gott nicht spricht, wenn deine Bibel zugeschlagen ist. Beklag dich nicht, dass Gott nicht in dein Leben spricht, wenn die Bibel zu ist. Schlag sie täglich auf, bete, Herr, sprich zu mir und dann warte, was passiert. Oder ein anderer Tipp, wie du Jesu Stimme besser hören kannst, ihm lauschen kannst. Such dir ein richtig gutes Andachtsbuch, hock dich jeden Tag morgens hin, nimm dir 5 Minuten Zeit, denk darüber nach und nimm das mit in den Tag. Und wenn du das eine Zeit lang machst, dann wird es ganz normaler Bestandteil deines Tages sein, dass Jesus zu dir spricht im Lauf des Alltags. Mach das mit deinem Mann, mit deiner Frau zusammen, wenn du in der WG wohnst mit Christen, dann mach das mit deinen Leuten zusammen, mach das alleine, wenn du alleine wohnst. Fülle dich mit Gottes Wort, fülle dich mit guten Gedanken. Jesus spricht durch andere Christen auch zu dir. Sei Teil einer Hausgruppe, sei Teil von einer Minigruppe und Jesus wird zu dir sprechen durch diese Leute. Mit schmeichelhaften Worten und mit unangenehmen Worten. Jesus spricht zu dir durch andere Menschen. Okay, also nachfolgen, laufen, lauschen, machen. Das finde ich am einfachsten und am schwierigsten. Weil da müssen wir einfach nur gucken und uns fragen, was hat Jesus gemacht? Und dann machen wir es auch. Und ich spreche jetzt nicht davon, irgendwie großer Erweckungsevangelist zu werden und vor 20.000 Menschen jeden Tag zu sprechen und es gestehen ständig Zeichen und Wunder. Was hat Jesus gemacht vor allem? Der hat auch mal ein paar große Crowds gezogen, das wissen wir auch. Aber was hat er vor allem getan? Menschen gedient, ja. Er war gottgehorsam zum Beispiel. Bis zum Tod am Kreuz. Das heißt, wenn wir Jesus nachlaufen wollen, wenn wir machen wollen, was er gemacht hat, dann können wir uns entscheiden, gehorsam zu sein. Zu sagen, hey Gott, dein Wille, deine Herrschaft in meinem Leben ist Nummer eins für mich als Priorität und ich möchte dir gehorsam nachfolgen. Und du wirst ein Mensch sein, der Jesus nachfolgt darin. Oder Menschen zu dienen, was der Nikolai gerade schon gesagt hat. So wie Jesus den Menschen gedient hat, bedingungslos, voll Liebe. Wenn wir das tun in unserem Leben, dann machen wir, was Jesus getan hat. Unseren Freunden zu dienen, unseren Arbeitskollegen, unseren Feinden zu dienen, sprich unseren Nachbarn. Also zumindest bei vielen ist es doch so, oder? Der Nachbar oder der Typ, der im Büro nebendran sitzt, ja, der immer so laut telefoniert, dem zu dienen. Tu den Menschen um dich herum Gutes, hilf ihnen, wenn sie Hilfe brauchen. Und du bist ein Nachfolger Jesu, wenn du das tust, um Jesus nachzufolgen. Entscheide dich, deinen Egoismus an den Nagel zu hängen. Das ist, was Jesus getan hat. Wir lesen es im Galaterbrief, glaube ich. Dass Jesus in seiner Majestät als Herrscher im Himmel war und es nicht als so gering geachtet hat, alles an den Nagel zu hängen, Mensch zu werden und demütig zu dienen. Nicht mehr an sich selbst zu denken, sondern an die anderen zu denken. So kannst du machen, was Jesus gemacht hat. Menschen zuhören, mit Menschen höher zu achten als sich selbst. Was Jesus auch gemacht hat, er hat erzählt. Er hat davon erzählt, dass Gott gut ist, dass Gott uns liebt und dass Gott einen Weg geschaffen hat, für sündige Menschen wie uns Errettung zu erleben. Wenn du Jesus nachfolgen möchtest, dann erzähle den Leuten um dich herum, was dein Leben revolutioniert hat und dein Leben verändert hat. Das alles, was ich jetzt gerade aufgezählt habe, das ist ein ganz wichtiger Bestandteil von Nachfolge. Das ist nicht so ein Häubchen für manche obendrauf, für manche Christen so zu leben, sondern das ist der Bestandteil eines jeden christlichen Lebens. Denn wenn du Nachfolger bist, dann bist du nicht nur jemand, der mit Jesus lebt, der Dinge hinter sich zurücklässt, der geht, lauscht und macht. Du bist vor allem auch ein Beauftragter. Nachfolge heißt, einen Auftrag zu bekommen. Gehen wir nochmal zu unserem Predigttext. Jesus hat zu Petrus Folgendes gesagt. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. In anderen Worten, Jesus hat dem Petrus hier ein Berufungsupgrade gegeben. Ja? Also er war schon Fischer. Ja? Er hat Fische gefischt. Ja? Deswegen heißt es ja Fischer. Und Jesus sagt zu ihm, hey, okay, das ist schon mal ganz cool, aber ab jetzt wirst du Menschen fischen. Wenn du Jesus nachfolgst, wenn du ein Nachfolger Jesu bist, wenn du jemand bist, der Jesus hinterherläuft, dann bist du auch gleichzeitig ein Beauftragter. Dann bist du jemand, der einen Auftrag empfangen hat, und zwar Hoffnung zu bringen in die Hoffnungslosigkeit. Licht zu bringen in die Finsternis, so wie Jesus es getan hat. Du hast einen Auftrag. Und zwar nicht einen Auftrag, ich weiß nicht, wie es euch geht, so nach den Ferien. Ich verdränge die 2 Wochen lang, in denen ich in Frankreich am Strand liege, verdränge ich alles. Dann mache ich noch einen Zwischenstopp in Paris, damit es irgendwie ein bisschen sanfter ist. Und dann fängt es schon langsam an zu bröckeln und mein Schlaf wird langsam schlechter. Und ich weiß, okay, da kommt demnächst wieder ein Auftrag auf mich zu. Und es verschafft mir extrem Druck. So eine Beauftragung ist es nicht. Die Beauftragung, die du von Jesus bekommst, ist nicht eine Beauftragung, die nicht zu machen ist für dich oder die irgendwie zu viel ist oder zu krass ist oder überfordernd ist. Jesus sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Legt ab euer Joch vor mir und nehmt auf euch mein Joch. Ein Joch, wo Jesus mit eingespannt ist. Du bist beauftragt, mit ihm zusammenzuarbeiten, Hoffnung zu bringen. Ich finde es mega krass, ich kann mir das als gar nicht vorstellen, dass Jesus Wert darauf legt, mit mir zusammenzuarbeiten. Da gibt es effektivere und effizientere und besser organisierte Mitarbeiter. Und Jesus gibt mir trotzdem diese Würde. Diese Würde, mit ihm arbeiten zu dürfen. Und es gibt er auch dir. Wie genial das ist. Du darfst mit Jesus zusammen krasse Abenteuer erleben. Du bist Nachfolger nicht, indem du Jesus kennenlernst, dich bekehrst und dann auf YouTube oder auf Facebook immer die Live-Mitschnitte mitguckst, was Jesus gerade macht, irgendwo, sondern du darfst mit ihm mitgehen und mit ihm zusammen das erleben. Das ist mega genial. Du bist ein wertvoller Partner für Jesus. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist. Er traut dir zu, mit ihm gemeinsam Gottes Reich zu bauen. Du bist berufen, Großes mit Jesus zu bewirken. Und du hast es schon oft gehört und du denkst dir wahrscheinlich auch jetzt, okay, ja, irgendwie schon so, aber ja, Großes bewirken mit Jesus, bla bla bla. Ja. Wie oft ich in meinem Leben schon gehört habe, dass ich was auch immer Tolles tun werde. Und irgendwann war ich so abgestumpft davon. Ich möchte dich heute ganz neu ansprechen, dir sagen, es ist kein christliches Gelaber. Gott hat was vor mit dir und er möchte durch dich Veränderung bringen in diese Welt. Er möchte durch dich und mit dir zusammen Hoffnung bringen und Licht bringen. Ich habe heute so eine Schachfigur auf dem T-Shirt. Das ist ein Bauer. Und wer schon mal Schach gespielt hat, der weiß, dass Bauern jetzt nicht so wichtig sind. Der Begriff Bauernopfer kommt von dieser Schachfigur. Ja? Man opfert mal so einen Bauer, ja, um seine höheren Ziele zu erreichen. Und ich glaube, dass wir als Christen ganz oft uns fühlen wie so Bauern. Also es ist nicht Farmer, ja, sondern Bauern auf dem Schachbrett. Ja, wir gehören irgendwie mit dazu. Ja, danke Jesus, ich darf auf dem Schachbrett stehen, aber eigentlich bin ich nur ein Bauer. Ah ja, okay, Jesus, bewegt mich mal in die Richtung. Ich trage manchmal das WWJD-Armband und dann erzähle ich jemandem vielleicht auch, was das bedeutet. Das ist mein Bauerndienst. So. Oder ich bin mal nett zu meinem Chef. Bauer. Und man ist so irgendwie zufrieden und denkt sich, ja gut, das Gelaber mit Gott will was Großes mit mir haben, das macht er mit ein paar Leuten, aber nicht mit mir. Ich möchte dich herausfordern, dieses Motiv hier vorne dir einzuprägen, was du hier siehst. Das ist ein Bauer und da ist eine Krone eingeprägt. Wenn du Jesus nachfolgst, dann bist du nicht einfach irgendein Bauer auf dem Schachbrett Gottes. Du kannst mal dich opfern, ja, mal einen Zehnten zahlen oder sowas und das war's dann. Jesus hat dir einen Stempel aufgedrückt, eine Königskrone. Er hat dir als Nachfolger eine Würde gegeben, mit ihm zusammen zu gehen, mit ihm zusammen zu arbeiten, mit ihm zusammen krasse Dinge zu erleben. Ich möchte dich heute Morgen herausfordern, das zu schmecken, so ein bisschen Appetit darauf zu kriegen, Jesus wirklich, wirklich nachzufolgen. Dinge aufzugeben, die größten Geschenke, die du dir vorstellen kannst, anzunehmen. Mit ihm zusammen zu gehen und umzusetzen, was er in dich reingelegt hat. Ich möchte noch kurz beten. Jesus, mich bewegt diese Frage. Ich glaube, es bewegt viele. Wie kann ich wirklich nachfolgen? Wie geht es, Beziehung zu leben mit dir? Herr, wir bitten dich, dass du uns befähigst, uns dir zuzuwenden. Mit dir zu gehen, zu lauschen und zu machen, Herr. Wir bitten dich, Herr, dass du uns heute unsere Berufung ganz neu bewusst machst, aber noch viel mehr die Liebe, mit der du uns liebst, Herr, mit der du unser Herz erfüllen möchtest und die überlaufen soll zu anderen. Herr, wir sind gerne solche Bauern vor dir mit einer Königskrone eingeprägt, Herr. Wir haben eine Berufung, deine Kinder zu sein. Du bist unser König, Herr, und wir dürfen mit dir gehen. Das ist eine krasse Würde. Herr, veränder unser Leben, form unser Herz neu und lass uns wirklich mit ganzem Herzen und vollem Einsatz dir nachfolgen. Amen.